Ask, We Explain, ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Ich würde gerne ein bisschen so auf konkretere Punkte eingehen. Hanna, du hast so ein bisschen generell angesprochen, was so grundsätzlich alles passiert. Die Grenzen oder auch das Mittelmeer sind auch Gegenden, wo MSF unterwegs ist, also Ärzte ohne Grenzen. Magst du, Martin, vielleicht so ein bisschen uns ein Gefühl dafür geben, was für Themen im Moment gerade, also auch was für Einsätze am Laufen sind, wo MSF das Gefühl hat, da braucht es uns unbedingt. Ich finde das auch immer sehr interessant, warum braucht es NGOs, die Sachen machen, die eigentlich normalerweise von den Staaten her geleistet werden sollen.
Ja, das ist die Steilvorlage. MSF geht da rein, wo die Staaten eben nicht ihren Auftrag nachkommen, für die Bevölkerung zu sorgen. Und man könnte jetzt sagen, MSF operiert in der ganzen Welt und es ist alles weit weg, aber es ist gar nicht der Fall. Ja, also MSF operiert auch in vielen europäischen Ländern, war unter anderem in den Niederlanden, in Belgien, in Polen, in Italien, in Griechenland. Und überall da, wie ich vorhin schon meinte, wird dann der Finger in die Wunde gelegt, um zu sagen, schaut her, wir springen hier in eine Bresche und versuchen quasi Menschen eine medizinische Versorgung zukommen zu lassen, weil ihr es nicht tut, ja, weil ihr als staatliche Organisation diesem Auftrag nicht nachkommt. Das ist quasi im europäischen Kontext. Aber das Hauptaugenmerk liegt auf Staaten Subsahara-Afrikas. Da gibt es Projekte, wo MSF fast das ganze Gesundheitssystem stützt. Ja, unter anderem wie in der Zentralafrikanischen Republik oder im Südsudan, wo ich dann auch zugegen war, hat dann aber auch andere Länder, wo nur punktuell in Konfliktregionen gearbeitet wird, ja, wie aktuell beispielsweise im Sudan oder im Tschad, wo dann die ganzen Fluchtbewegungen auch stattfinden oder nach Äthiopien. Aber immer quasi mit dem Hauptaugenmerk auf Gesundheit und Menschenrechte.
Und du warst im Südsudan. Magst du ein bisschen erzählen, was du da genau gemacht hast und auch was du gesehen und erlebt hast?
Ich glaube, Südsudan ist so eines der klassischen Länder für jeden MSF-Neuling, weil dieses Land, wie ich vorhin schon jetzt erwähnte, tatsächlich umfangreiche MSF-Projekte am Laufen hat, sowohl in der Primärversorgung als auch in der Krankenhausversorgung. Wenn ich es mal ein bisschen überspitzt formuliere, ist das ganze Land mit Flüchtlingscamps überzogen. Die staatlichen Strukturen, die Institutionen, wovon du vorhin redest, wofür du dich gerne einsetzen würdest, die fehlen noch in diesem jungen Staat Südsudan. Ja. Ist eigentlich aus einer Abspaltung aus dem Sudan entstanden. Ich glaube, in den frühen 2000er Jahren, 2010 ungefähr, und ist dann auch gleich erstmal in den Bürgerkrieg reingeschlittert, sodass dieser Staat sehr jung ist und gar keine eigene Struktur vorhanden ist. Kein eigenes vollumfängliches Regierungssystem, das es schaffen würde, ein Gesundheitssystem auf die Beine zu stellen oder ein Sozialsystem, um Menschen abzusichern. Und da an der Stelle gehen dann natürlich humanitäre Organisationen rein, auch viele UN-Organisationen versuchen, das zu stützen und da in einem Tippel-Tappel-Prozess einen Staat zu bauen und ein Gesundheitssystem zu bauen, in der Hoffnung, dass sich das irgendwann von alleine trägt. Aus meiner Erfahrung, die ich jetzt dort machen durfte, habe ich den Eindruck gewonnen, dass dieser Prozess ein sehr langsamer ist und es wirklich frustrierend mitunter auch ist, dieses State-Building zu betreiben in einen Staat, der eigentlich gescheitert ist. Das kommt auch mit sehr vielen Herausforderungen und ich glaube, vielleicht führt das an der Stelle auch ein bisschen zu weit, aber auch mit der Frage, ob unser UN und unser humanitäres System überhaupt der richtige Partner ist, um derartige Strukturen aufbauen zu können.
Und du hast gesagt, dass diese ganze Gegend ist eigentlich ein großes Flüchtlingscamp. Was waren denn so die Sachen, mit denen du täglich zu tun hast? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Na, ich bin im Frühjahr 2023 in den Südsudan gekommen, quasi in eine nördliche Provinz, Upper Nile State. Da fließt der Nil entlang in Malakal, das ist eine Provinzhauptstadt, in unmittelbarer Grenze zum Sudan und auch nach dem Konfliktausbruch zum Sudan. Und wir waren dann in dem Moment tatsächlich damit konfrontiert, dass uns jeden Tag Menschen ja, mit einer Fluchtgeschichte erreicht haben. Und zwar in 4- bis 5-stelligen Nummern, also täglich Ankömmlinge. Ich muss dazu sagen, das sind alles Südsudanesen gewesen, die aus dem Bürgerkrieg in den Sudan geflohen sind und jetzt aufgrund des Bürgerkriegs in Sudan wieder in ihr Heimatland zurückgeflohen sind. Was für uns tatsächlich katastrophal war, war die Versorgung dieser Menschen. Die wurden quasi entlang des Nils in Blechschüsseln den Nil heruntergetragen, über mehrere Tage lang quasi in einem Boot eingepfercht, ohne dass dieses Boot unterwegs angehalten hätte, um quasi ja, Hygienebedürfnisse zu erfüllen oder Nahrungsmittel einzuladen, sodass uns da tatsächlich täglich Menschen erreicht hatten, die ja, mitunter sogar verhungert sind, Kinder sind auf dem Weg gestorben, die abgemagert dort bei uns aufgeschlagen sind und wir gar nicht die Ressourcen hatten, darauf adäquat zu reagieren. Die Menschen sind auf einer Wiese gelandet, es war auch Regenzeit in dem Moment und bis der ganze UN- und humanitäre Apparat angelaufen ist, um den Menschen quasi eine Unterkunft zu bieten, Sanitäranlagen zu bieten und eine medizinische Versorgung zu bieten, auch die Nahrungsmittel zukommen zu lassen. Da sind Wochen vergangen und das war quasi so einer der, war für viele Mitarbeitende dann eine harte Zeit, weil die sind natürlich alle bei uns aufgeschlagen und wir waren eine der wenigen Organisationen, die vor Ort waren. Dementsprechend war unser Krankenhaus voll. Dann wird man natürlich auch Zeuge von Szenen, wo ich persönlich gedacht habe, dass das in unserem jetzigen Jahrhundert nicht mehr möglich ist. Und das ist natürlich immer mein Abgleichbild jetzt, wenn wir über Migration sprechen, würde ich natürlich immer unsere europäische Realität auch der Realität gegenüberstellen, die ich quasi im Subsahara-Afrika-Kontext erlebt habe, wo das Ganze nochmal einen Zacken schärfer ist. Also ich bin froh über die Debatte, die wir in Europa führen, was schiefläuft, was wir besser machen können. Ich sehe auch, so wie du sagst, Hanna, dass da unglaublich viele Missstände auftreten. Menschen sterben an unseren Außengrenzen. Würde tatsächlich aber auch, dass im Vergleich zu einer globalen Region, würde ich sagen, dass es in anderen Regionen noch viel schlimmer zugeht. Das soll aber nicht bedeuten, dass wir nicht vor unserer eigenen Haustür zu kehren hätten. Also das ist ganz klar.
Nein, es macht ja, also was du uns gerade erzählst, macht ja auch einfach die Komplexität dieses Themas auf. Also für mich verbildlicht es auch einfach, dass es so absolut keine einfachen Lösungen gibt oder dass wir hier so in globalen Kontexten auch unterwegs sind, die am Ende ja doch auch auf eine Art zusammenhängen. Und ich glaube, diese Zusammenhänge, ja, das ist so ein Punkt, auf den ich gerne auch kommen wollte oder worüber Hanna, wir auch in einem Vorgespräch gesprochen haben. Oder du hast so gesagt, okay, wir reden über Migration, wir sind in Dresden, was sind so die Punkte, die immer kommen? Und ein Hauptpunkt ist immer, ja, die können doch nicht alle kommen. So. Und was entgegnet man da? Also wo muss man da ansetzen? Was sind so eure oder was sind so deine Überlegungen? Du hast in vielen Bereichen auch mit diesen Punkten zu tun.
So I work in an organization that works on border rights, but also on conflict zones and on business and human rights. And I think permanently in my head I can connect all these things, but we can all connect them. So I would say that, you know, one thing we should be aware of or we should watch out for is to simply think like, you know, we have it good here in Europe and elsewhere it's like terrible, because these things are connected. It's not a coincidence. We know through research that the global south is not poor, it's impoverished. We know that we wear clothes that are made in terrible conditions with terrible payment, that we use mobile phones where the metal comes from conflict in Congo, that we buy strawberries in Aldi or Lidl, which are picked up by quasi-enslaved migrants in southern Spain, migrants that we still make risk their lives so that they can come and work underground, almost unpaid, with no protection, so that we can buy strawberries for €2.54. We know that. We all know it. So we know that the lifestyle that we have is at the expense of other people in the world. The coffee that we drink, the tea that we drink, the chocolate that we eat, all of that comes in, that we have in our daily intimate life. It all comes from the exploitation of the people and the resources of the global south, where land is taken to make coffee so that I can drink it. It is not being used to feed people. And then they're hungry and they move to survive. And then we say, we cannot take everyone. Your countries don't function, sort it out. Those countries do not function because we have it good. We have it too good. And we need to accept that in order for the whole thing to function, we need to have less so that they can have more. And I'm not saying this to make anyone feel guilty. Guilt is useless. It's a narcissistic feeling. It's between you and yourself. It doesn't serve anybody. Responsibility is what we need. And not the responsibility of the white man who's like civilized and needs to help the others. No. I know what I have, I know what I buy, and I know that I can have it because other people are being taken away from. And so I need to find ways in my private and political life to undo this. So to always say, stop talking about Africa as poor. It's not poor, it's impoverished by my state, in my name, and for me. When you work with migrants, you really see it, you know. You will work with someone claiming their rights from Bangladesh, and they will have been a farmer who no longer could farm, maybe because of climate change. And then they move to the city and work in the textile industry in like horrible conditions, but it's still a bit better. And then they will go to like the Emirates, horrible conditions, but still a bit better. And then they will get money, and then they will cross to then work here, like in Greece or in Italy, in, again, horrible conditions, or Deliveroo, or, you know. And you really see this like chain of like racial capitalist exploitation. And when they arrive here, they're treated as illegal economic migrants. Like, no. These are people we've been exploiting since they were born. And it's crazy that we make them die to slave out for us so that I can have my sushi at 8:32, you know, delivered through Deliveroo. Like, it, one really needs to think about that.
I just wanted to jump in and ask you, Martin, because you have witnessed so much, I can imagine also for you traumatizing days in the region. Do you think about these things as well if you have your normal, as Anna said, intimate life here? Sorry, ich gehe zurück auf Deutsch. Ich dachte gerade, sind das Fragen, die bei dir auch, oder Gedanken, die bei dir auch aufkommen, wenn du hier wieder zurück im normalen Leben bist? Also so diese Zusammenhänge und wie gehst du damit um?
Ich glaube, das sind Alltagsfragen, die sich sicherlich alle Menschen stellen, auch sicherlich jedem politischen Spektrum, was es bräuchte, damit quasi die Disparitäten, also die Ungleichheiten zwischen den Ländern aufgehoben werden könnten. Nur getraue ich mich jetzt als Mediziner sicherlich nicht zu, derartige volkswirtschaftliche Dimensionen zu durchleuchten. Ich kann es nur aus meiner Erfahrung heraus unter dem Aspekt vom Gesundheitssystem beantworten. Es ist ein schwieriges Terrain, beispielsweise in Subsahara-Afrika, sowohl im Südsudan als auch in Mosambik, alleine aufgrund der Kolonialgeschichte als Europäer hinzukommen. Und sicherlich sind viele Strukturen in den Staaten, die aktuell vorhanden sind oder eben nicht vorhanden sind, sicherlich auch Ausdruck dieses kolonialen Erbes. Nichtsdestotrotz ist mein Eindruck, dass es insbesondere aus Europa viele ernst gemeinte Initiativen gibt, die tatsächlich versuchen, eben dieses State-Building zu betreiben, die tatsächlich ernst gemeint versuchen, diese Ungleichheiten zu bekämpfen und der Welt Solidarität zukommen zu lassen. MSF ist da nur ein von vielen Beispielen. Es gibt viele andere NGOs, es gibt viele andere Menschen im UN-System, die danach streben, auch Universitäten, selbst private Unternehmen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass es eine schwierige Gemengelage ist zwischen unserer Schuld als reiche Staaten und auch sicherlich der Schuld von Staaten, denen wir in Anführungsstrichen einen Status unterstellen würden, weniger entwickelt zu sein, tatsächlich jetzt in diesem historischen Moment aufzustehen und die Chance zu ergreifen, sich weiterzuentwickeln. Ganz konkret habe ich schon gemerkt, wie Leute im Südsudan oder in Mosambik eben nicht diese Verantwortung übernommen haben, um jetzt Strukturen für ein Gesundheitssystem zu bauen. Zu sagen, ich bin jetzt das Gesundheitsministerium und ich kümmere mich jetzt um meine Leute, ja, weil ich in diesem Auftrag bin. Und dann fehlt es in dem Moment eigentlich auch nicht an Geld, die Hilfsgelder sind da. Hab dort vor allen Dingen auch in den Staaten fehlenden politischen Willen in den nationalen Autoritäten gesehen. Und es lag nicht daran, dass ein europäischer Norden sie unterdrückt hätte. Ja, aber sicherlich spielt quasi das aktuelle Wirtschaftssystem und die Art und Weise, wie wir quasi als Europäer auch von der Armut anderer Weltregionen profitieren, es spielt auch eine Rolle, diese strukturellen Ungleichheiten zu überwinden. Aber ich würde schon meinen, die Tür ist offen in diesem aktuellen historischen Moment.
Is that something you also see that we always talk about? Support needs to be given in the countries of origin, so that people in the end don't even need to go to this super dangerous migratory route as well.
I mean, if we stopped selling weapons, if we had better foreign policies, if we stopped giving a lot of money to the Tunisian government, the Egyptian government, that uses it to further repress its people, to have less democracy and less accountability and therefore less good state making. Like without, if we were just neutral to these countries, that would be wonderful, but we're not. I think we need to think, you know, we've touched them enough since the beginning of colonization. We just need to leave them the hell alone. And we're not. So I don't think we can, on the one hand, have this like aid to development and on the other hand, pump weapons into them, which is what we're doing, right? This is what we do. Like the aid to development usually is like the hand of the country to ensure that its interests are protected. In Morocco, in like, I mean, that's what I see from certainly from the German aid or from the French aid, you know, it's making sure that you are influential in that country and you're competing against, even culturally, right? Like the Goethe Institute will be competing against the Centre Culturel Français, which will be competing against like the British thing. It is not philanthropy. It is imperium. You know, the first thing that I think is like selling weapons, corruption to get oil and resources that we need. I mean, if we were at a stage where we are not doing these things anymore and these states were still not progressing in their state building, which must be said also, it's very new. Like Algeria is a 60 years country. Like 60 years after like 130 years of like cultural and political genocide is nothing. Like, of course we cannot be up and running. We need to like rebuild ourselves from like a whole trauma. And most of the global south countries are in that position. But on top of this, we have like constant, we're in a system that, you know, those states can't actually do that work. It's not possible because powerful countries are still trying to like get a part of the pie.
Your suggestion is that we would completely need to get out, but that it also needs a lot of time to heal because there's so much destroyment also made, right? Do I just to make sure that I understand you?
Yeah, I think we, I mean, it's like everything, and with like the climate crisis, I think we really need to rethink how the world works, and this sort of competitive capitalist race is destructive for everyone. So it's in foreign policy, it's in production, it's in migration policies, it is everywhere. And we know that it has led us to the situation in which we are, where we don't even know if we will survive in 50 years as a species. So that system cannot be the answer to the huge problems that we have that are all interconnected. And we just really need to break away from it and function differently in a more sort of cooperative, caring for everybody way. And it sounds like idealists, but actually that's the only realistic thing to do. You know, like you can call me an idealist, but like the system that we have is leading us to our death. So how realistic is that? I mean, we need to break away from it for sure. I mean, it's not by having like political leaders that are obsessed with the interest of their nations and their own people that we will get there, because that's not what we need. We need to cooperate with each other to make sure that we all survive.
Genau, der wichtige Punkt, den du einfach machst, ist auch so dieses Thema Abschotten, ne, oder dem Heimatbegriff. Wir hier haben es gut, lasst uns einfach die Tür zumachen und dann wird auch hier alles gut bleiben. Dass das auf Dauer deiner Meinung nach nicht funktionieren kann. Ich würde gerne noch so einen Punkt, und ich finde, das führt, geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, oder nicht in die gleiche Richtung, aber das Thema, die Systeme, die wir haben, die erschweren ganz viele Dinge, und worüber wir auch öfter gesprochen haben, ist, die Systeme, die wir haben, traumatisieren Menschen schon alleine auf verschiedenen Stufen. Also so, wenn wir darüber sprechen wollen, wie kann Integration gelingen, wie kann es Menschen hier gelingen, Fuß zu fassen, Teil von einem Leben hier zu werden, dann ist es so, dass die Systeme, die wir im Moment haben, relativ viele Hürden bauen. Und ich habe einfach aus eigener Erfahrung als Journalistin sehr oft an den Grenzen, an den EU-Außengrenzen gearbeitet und über die Gewalt berichtet. Und wenn ich manchmal gesehen habe, wie junge Menschen, die versuchen nach Europa zu fliehen, einfach 20 Mal in einem Pushback verprügelt werden, einfach einem Horror ausgesetzt werden. Logisch sind die nicht psychisch total fit und gesund und glücklich, wenn die hier ankommen, sondern unsere Grenzen haben die eigentlich im Endeffekt noch fast mehr traumatisiert als der Grund, warum sie vielleicht ihr Land verlassen haben. Ich gebe es vielleicht zuerst an dich, Martin. Sind das auch so, wenn du sagst, ihr seht, wie Flüchtlingscamps in verschiedenen europäischen Ländern gehandhabt werden, wie die Situation da ist. Was sind so deine Erfahrungen dazu, dass diese Orte, die Menschen, die zu uns kommen, durchlaufen müssen und was diese Orte mit ihnen machen? Was sind deine Erfahrungen dazu?
Ja, es ist ja in gewisser Weise erwiesen, dass Ursachen, die zum Prozess einer psychischen Krankheit führen können, an drei Punkten festzumachen ist bei Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind zum einen die Erfahrungen in dem Heimatland, der mitunter zur Flucht geführt hat, dann sind es tatsächlich die Erfahrungen an den EU-Außengrenzen und es ist dann auch die Erfahrung, in einem Asylverfahren stecken zu bleiben, quasi in dem Aufnahmeland monatelang einer gewissen Unsicherheit, Perspektivlosigkeit ausgesetzt zu sein, wie dieser Prozess ausgeht, und das macht auch krank, sodass es tatsächlich, wie du eben sagtest, eigentlich auf europäischem Grund tatsächlich entstanden ist, ja, dieser psychosoziale Krankheitskomplex. Es ist ja tatsächlich so, dass die meisten Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland gar nicht andere Krankheitsbilder haben oder gar nicht andere Gründe haben, warum sie zum Arzt gehen, verglichen zu der heimatlichen Bevölkerung. Aber bei der mentalen, psychischen Belastung gibt es da tatsächlich horrende Unterschiede. Und hier kann man tatsächlich sagen, dass wir daran nicht in der Lage sind, den Menschen eine adäquate Versorgung zu bieten. Erstens, weil natürlich Therapeuten, nicht nur Ärzte, sondern auch Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiater in der Muttersprache fehlen, weil man hier, sobald man hier ankommt, eigentlich ins Asylbewerberleistungsgesetz hineinfällt, sodass das Sozialamt dafür zuständig ist, zu entscheiden, welche Gesundheitsleistungen werden übernommen und welche nicht. Dann gehört beispielsweise da nicht dazu, dass ein Dolmetscher zur Seite gestellt wird, um beispielsweise dann in der Muttersprache tiefgründig zu ergründen, was ist passiert und was braucht es jetzt als nächstes. Es gibt beispielsweise hier in Dresden Einrichtungen wie das Psychosoziale Zentrum, das Boot für Menschen mit Migrationshintergrund. Es gibt die internationale Praxis in Dresden. Es sind tatsächlich sowohl von der Privatinitiative als auch von der Stadt und von den Kassenärztlichen Vereinigungen, die diesen Versorgungsauftrag haben. Das sind geschaffene Strukturen, um diesen Herausforderungen zu begegnen, aber die sind längst nicht ausreichend, ne, um tatsächlich den ganzen Bedarf abzudecken, der durch Migrationsbewegung entstanden ist. Hier haben wir tatsächlich nicht eine Lücke, wo das Wir schaffen das zu einem Wir schaffen das nicht geworden ist. Ja. Und das führt natürlich dann dazu, dass wir Menschen sowohl mit Traumatisierungsstörungen als auch mit affektiven Störungen wie Depressionen, Angststörungen oder mit Suchterkrankungen, dann auch mit einem Hang zu Gewalt, dass wir die nicht einbetten können und adäquat abholen können in ihrer mentalen, psychischen Dimension oder in ihrer sozialen Dimension. Das sind Menschen, die rutschen uns hier durch die Finger.
Yeah, I guess it's also something that we talked quite a few times about, that the re-traumatization that takes place. Is that something that you also see with the people you have contact with, that this is a topic?
I mean, at some point I realized that, you know, if someone came to Germany, let's say Berlin, and, you know, wherever, since 2016, not by flying, which most people don't, statistically, they were more than likely to have lived extreme border violence. And so I started that looking at everyone differently. Because, you know, that's the guy who sells me my bread. It's the guy at the Spetti. It's the Erzieherin in my Kita. Like 2016, you know, you just ask, when did you come? And you know, like, no way they didn't live border violence. And no one speaks about it because there's a huge stigma. And also, you know, legal consequences when you've come through that route. Like, people don't want to talk about how they made it because it's the period of their life that is probably at their lowest, where they were the most dehumanized. So they won't necessarily tell you that, but they hold all that trauma. They will pass it on to their children that will be, you know, here in Germany, German citizens living with your kids, my kids. And it's just part, that trauma is like a big part of our society, like a huge unseen part of our society. I think there are two points that I was thinking about that I forgot to make, and if you allow me, I'll come back to them, in terms of, like, we cannot take the burden of everyone. And again, having spoken to many people who came, I think there are two things. One, we know that Europe needs workers, like we actually need population. We're just making it really hard for people to come. And we're making systems by which when they come, for a really long time, they cannot work. And for a really long time, they cannot go back home without as having the guarantee that they can then, you know, come back here. So they have like no mobility. It didn't used to be like that. And a lot of my friends who like spent 10 years here to get like a passport have always said through these 10 years, really, if I could come to Germany, work 3 months and come back, go back to Mali, I would do that. Because that's where my family is, that's where the food that I like is, that's where the landscapes that are important to me are. Like, I don't like the food here, I don't understand the people here, I don't have my beloved ones here, but the system makes me spend 10 years, and then I can go back, and then I'm too away from my society to actually reintegrate it. So that's one point. We're making it way too hard for people, and we're actually making them stay. Even the ones that wouldn't want to. The ones that want to stay, I mean, I was able to stay here. I wouldn't go back to France. We should all have that choice. But, you know, some people come to Germany 1 year and then they think, the wine's not as good, I go back to France. So, like, by restricting mobility, we're actually trapping people here. Like, even the ones who don't want to stay with us. And the second thing is passport injustice, mobility injustice. We have passports where we can decide to go and work in Australia, more or less, it would work out. Yeah, I can decide to go and work in Mozambique, more or less, it would work out. I can work in the whole of the European Union with my French passport. With my Algerian passport, I can only stay in Algeria. Actually, I cannot go anywhere. And not only does it mean that I cannot move, it also means that I don't have access to capital. Because in the world of today, movement is capital. And so many people spend so many years in the global north to get the citizenship, to get the passport, to be able to work. And actually, once they have the citizenship, they move away from the country. They're like, oh, I always wanted to live in India, so that's where I'll be. I do think that Europe is like building these systems that make it a jewel when, like, it's not. It's just another land. Like, people don't necessarily want to come here, aside from, like, getting access to wealth that they have a claim to because we exploit them. And if it was, I'm really convinced that if it was more fluid, when Schengen started existing, the whole of Spain did not come to Germany. It just didn't happen. Like, the fears of, like, all the Poles suddenly leaving Poland, it didn't happen. Like, a lot of people left. They tried and they went back. Because actually, most of us just want to live with our families and with our loved ones.
Die meisten Leute möchten gerne da leben, wo sie herkommen. Also, die würden gerne in ihren Ländern bleiben.
Manche nicht. Ich bin auch eine, die das nicht möchte.
Aber ja.
But most, yeah.
Vielen Dank bis hierher mit You Ask, We Explain. Und weil es so schön ist, gibt es bald die nächste Folge, mit der wir das Thema fortsetzen. Bis dahin, mit den Ohren verstehen.